Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
Hallihallo, hier sind wir wieder, das Sex-Experten-Team Katrin Hinrichs und Hajo Schumacher. Ich frage für einen Freund, heißt diese ganz wunderbare Podcast-Serie. Und liebe Katrin, warum frage ich für einen Freund? Weil ich selber natürlich überhaupt keine Probleme mit Sex und Erotik habe, so wie du auch. Aber du kannst anderen Leuten sagen, was sie tun lassen oder mal ausprobieren sollten in deiner Praxis in der Isestraße. Was hast du uns heute für einen Fall mitgebracht?
Ja, heute habe ich mal einen Fall mitgebracht, der mir öfters begegnet, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Die Frage, wieso habe ich nicht vorher Stopp gesagt?
Ganz kurz zum besseren Verständnis, vorher Stopp jetzt beim Sex oder beim Eheversprechen oder bei sollen wir noch ein siebtes Kind machen?
Ja, gut, dass du das nochmal eingrenzt. Also es geht mir um das wirklich um das Ganze. Soll ich bleiben, soll ich gehen?
Okay, das heißt aber, das
also
kann dann auch schon nach,
einsam, weißt du?
Kann dann auch schon nach ein paar Jahren, also nach ein paar Jahren eher. Also nicht jemand, den ich gerade erst kennengelernt habe, sondern so nach 20 Jahren so, boah, ich stehe hier vor den Trümmern einer dysfunktionalen Beziehung. Ja. Wir haben keinen Sex mehr, wir reden nicht mehr miteinander.
Wir leben nebeneinander her.
Oha.
Also einsam, zweisam ist ein großes Thema. Wir wollen das auch nicht ganz groß aufreißen. Mir geht es heute wirklich um das, ich habe auch einen Fall mit, also ich habe mehrere Fälle, aber dieser eine Fall, der hat auch gesagt, ach, machen Sie das ruhig.
Erzähl.
Weil wir es mal als auf der anderen Seite haben, nämlich der Mann. Der kam jetzt öfters, weil er kam an und sagte, er hatte keine Lust mehr. Das haben wir ja öfters, Lustlosigkeit. Und er war, das hatte natürlich auch damit zu tun, dass er nicht mehr stabil in seiner Erektion war. Der Mann war jetzt Anfang 50, er war 20 Jahre verheiratet, die Kinder waren Teenager-Alte, also er hatte sozusagen gut funktioniert, hat einen ordentlichen Job, die Frau sehr berufstätig, so einen, natürlich frage ich, klar, du weißt ja meinen Job, ich frage genau, was funktioniert nicht, seit wann funktioniert es nicht, so, aber dann kam die wirkliche Geschichte raus, nämlich, weißt du, was wir alle mal kennen, wir wissen ja, so nach 10, 15 Jahren gibt es immer mal eine Krise, wo man sagt, mein Gott, ich könnte dem Alten könnte ich der Katze geben, ich habe keinen Bock mehr, ist normal, hat man so mal, ja, so alle paar Jahre, wo man weiß ja, so richtig ernsthafte Krisen, so alle 10 Jahre gibt es mal so zwei richtig schwere Krisen. So, aber dieser Mann sitzt vor mir, nachdem wir das alles erörtert hatten, was er vielleicht verändern kann. Und da habe ich irgendwann gedacht, stopp. Das weht mich, ich sag das auch so, mich weht hier was anderes an.
Was denn?
Habe ich gesagt, Herr so und so, wir reden über andere Dinge hier. Wir reden, das ist nur das Symptom, über das wir hier reden. So, dann hat er ein bisschen rumgedrückt und hat gesagt, ja, ich glaube, Sie haben recht. Ich sage, was ist wirklich los und wie fühlen Sie sich? Weil das ist so wichtig, mal so eine Etage tiefer gehen und sagen, was fühlt sich, wie fühlt sich's an? Der hat genau wie du, witzigerweise, wie du gesagt hast, wissen Sie was, ich habe das Gefühl, ich stehe mit einem Bein im Grab. Ich sage, holla, holla. Manchmal habe ich ja Angst, dass die auch Depression haben. Nein, es war, ja, der bewegte sich auf so eine, ja, schon so eine, ich würde sagen, das war schon ein Ausläufer einer Depression. Warum? Weil er das Gefühl hatte, sein Leben war vergurkt. Es war, die Ehe war ein Trümmerhaufen. Er fühlte sich in keiner Weise gesehen.
Falsche Entscheidung getroffen, falsche Frau
dass man
geheiratet.
Sich, ja, also was man sich immer überlegt. Und das haben wir uns natürlich hin und her überlegt. Und habe ich mir überlegt, nein, habe ich gesagt, jetzt wollen wir mal einen Schnitt machen. Jetzt möchte ich erstmal hören, wie es da ist. Also es war so. Ich mache das mal so ein bisschen auf. Die Kinder funktionieren prima, alles ist soweit ganz gut. Seine Frau, wie gesagt, war immer der Bestimmer. Sowas gibt es ja. Kann man sich ja auch dran gewöhnen. Nur es hatte sich, er hat immer gehofft und gedacht, das kenne ich oft von der anderen Seite, wenn jetzt die Kinder größer sind, wenn deren der Job abgerissen ist und wenn sie das noch hat, dann bin ich dran.
Wenn wir ins neue Haus gezogen
wenn wir,
sind.
Genau, das ist ja
wenn
witzig. Genauso. Die haben das neue Haus, dann haben sie den Urlaub und den. Und er hat immer gehofft, dass irgendwas passiert. Hat dann aber auch mal gesagt, so wollen wir nicht mal dies oder wollen wir nicht mal das. Ja, ja, machen wir, wenn ich das und das fertig habe. Das heißt, er fühlte sich, und das ist faktisch, er fühlte sich nicht respektiert und nicht gesehen. So, und dann fragt man natürlich, sag Herr so und so, wann fing das denn an? Ja, relativ zu Anfang.
In der Hochzeitsnacht.
Naja, aber relativ zu Anfang.
Okay, okay.
So, das heißt, das ist ein extrem überangepasster Mann. Das liegt natürlich an seiner Kindheit, das wollen wir jetzt nicht aufreißen. Er hatte also seinen Grund, warum das so war. Aber was heißt das eigentlich auch für Sie? Jetzt stellen wir ihn als jemanden hin, der eher weich ist, was auch so ist, der ist sehr sozusagen die Antennen nach draußen und ist immer dafür da gewesen. Er war immer der Ansprechpartner für die Kinder, für sie. Und auch sexuell hat er immer gedacht, ich muss performen, ich muss dafür sorgen, dass sie eine Erregung hat und ich bin für ihren Orgasmus zuständig. Das heißt, allein das, diese Sexualität, wenn du dir das so anhörst und genau nachdenkst, was bedeutet das, Hajo?
Aber ganz ehrlich, ich glaube, da haben sich zwei gefunden. Also ohne, dass ich die Beziehung jetzt näher kenne, aber wenn du auf der einen Seite eher den überangepassten Pleaser hast, also das ist im Englischen so ein Begriff für jemanden, der notorisch gefallen will. Mhm. Der will immer Lob dafür, dass er jetzt ganz toll streichelt oder sowas. Und sie in diesem Fall jetzt die eher etwas selbstbewusstere und vielleicht auch konfliktfreudigere ist, also die Stärkere, die Bestimmerin.
Ja.
Dann finden sich ja solche Persönlichkeiten häufig auch, weil sie gegenseitig so ihre Interessen bedienen, ne? Ich sage jetzt einfach mal, die dominante Frau kann ihn, der gerne pleased, ein bisschen rumkommandieren und er kann gehorchen, was ihn ja irgendwie auch offenbar ganz heiß macht. Also insofern kann das ja eine konstruktive Beziehung sein, weil zwei Interessen, die sehr unterschiedlich sind, bedient werden.
Ja, das hat ja auch gut funktioniert, bis die Kinder jetzt irgendwie ein bisschen älter waren und er in der Sexualität auf einmal anfing, nicht mehr zu funktionieren.
Und weißt vor du, allen Dingen war er vielleicht gar kein Pleaser, sondern er hat nur gepleased in der Hoffnung, dass es, wie du sagst, irgendwann mal besser wird.
Genau
das. Das heißt, für ihn war das ein Übergangsstadium, was sich dann aber leider zum Dauerzustand
entwickelt hat. Ja, genau so. Er hat das, weißt du, er hat immer gehofft, so dann bin ich irgendwann dran. Er war auch sich sicher, na gut, sagte, wissen Sie, meine Frau, die ist nicht so ein Lovebird, das war immer ich und das war auch schön.
Mhm.
Und er hat immer gehofft, irgendwann, ich liebe sie eben für zwei, aber irgendwann wird sie das begreifen. Und aber, das konnte sie nicht begreifen,
Hajo. Und ich glaube, das ist eine klassische Männergeschichte, vielleicht auch eine Frauengeschichte. Aber diese unausgesprochenen Erwartungen, ne, wenn wir erst die Traumreise, das neue Auto. Mhm. Die Frage ist, hat er diese Erwartung der Frau gegenüber zum Ausdruck gebracht? Hat er gesagt, sag mal Schatz, wenn wir jetzt im neuen Haus wohnen oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann starten wir nochmal neu durch, dann würde ich gerne so und so. Hat er das geäußert oder war das dieses stillschweigende, ach, das wird sie schon kapieren, sie kennt mich doch so gut?
Das war mehr die zweitere Sache, genauso, sie müsste doch wissen, dass, sie weiß doch, wie ich bin.
Ja,
so,
ja.
Aber was sich da natürlich, also es gibt ja auch so eine Dynamik in der Beziehung, was sich da entwickelt hat, war natürlich, dass ihre Sachen wirklich wichtiger waren und er hat sich dann immer angepasst, wir reden über seine Anteile.
Mhm.
Auch zu denken, Menschenskind, was hätte er denn wirklich mal machen können und ist das, was kann man ihr nicht übel nehmen? Weißt du, dann hat das mit der Sexualität nicht geklappt. Dann wollte sie gerne mal was anderes machen.
Ja.
Aber er war eben so unter Druck und Stress, dass es eben, wie gesagt, ging gar nichts mehr. Der tote Praktikant war unterwegs. Sodass, warum sollte sie auch Sex haben mit jemandem, der sich schwer tut, wo es nicht richtig funktioniert? Weißt du, kennst du noch unser Prinzip, das Bambi-Prinzip? Weißt du, angeschossenes Bambi aus dem Wald rauskommt? Das war das. Das heißt, und da kommt ja erschwerend noch hinzu, dann hast du natürlich keinen Sex, weil es nicht funktioniert. Dann willst du den vielleicht jetzt auch nicht noch in eine größere Bredouille bringen. Und was dann ist so, die hat natürlich, wenn sie nach Hause kam, er saß da so und guckte dann natürlich auch schon arm, weil er sagte, oh Gott, Bambi, wenn das wieder, so ein bisschen angeschossenes Bambi, was macht es mit dir? Da gehst du ja eher dahin, dann gehst du zum Yoga-Club, dann gehst du mit denen und den Freunden weg. Weil du keine Lust hast, du möchtest natürlich auch nicht jemanden traurig machen, dann bist du dafür verantwortlich. Und das hatte sich so eingependelt. Man kann ihr das ja gar nicht vorwerfen und ich will ihnen jetzt auch nicht so, weißt du,
Opfergeschichte.
Nein, das
ist
wollen
zu
wir
einfach.
Gar nicht, das ist zu einfach.
Aber trotzdem, du jetzt mal vom therapeutischen Standpunkt aus, wäre es nicht angeraten, die Perspektive der Frau auch nochmal zu hören?
Unbedingt.
Weil ich glaube, seine Schilderung ist nur eine Perspektive. Und das, was du sagst, ja, sie kommt nach Hause und sieht ihn da irgendwie auf dem Sofa sitzen, wie so ein Häufchen Elend, und sagt, ja, dann gehe ich doch lieber zum Sport, da ist mehr los. Also sie muss ihn doch irgendwie als so eine, Pflaume, als so eine
Luschi. Sie hat ihn nicht mehr respektiert, sie hat keinen großen Respekt gehabt. Und er aus seiner Situation heraus hat ja immer gedacht, irgendwann bin ich dran. Er ist aber nie dran, weil er natürlich, jetzt muss man es auch mal sagen, das ist ja das, was ich jetzt tue. Jetzt fragt man sich, was ist jetzt hier der Lösungsansatz und was macht denn Frau Hinrichs mit dem rum? Außer, dass ihm erstmal ein bisschen Raum gibt, dass er da reden kann. Ich habe auch einen Termin mit der Frau demnächst. Weißt du, man muss ganz klar ihn stärken.
Aber und das hab wie ich machst
immer.
Du das?
Ja, genau. Was heißt, weißt du, wenn jemand so überangepasst ist, immer die Antennen nach draußen hat, auch in der Sexualität, dann hat dieser Mensch total den Zugang zu sich selber verloren und weiß nicht, was er möchte. Also außer, dass er immer irgendwie geliebt werden will, was da nicht so passiert. Klar. Und er möchte gerne gesehen werden, habe ich verstanden. Aber was wir als erstes machen und was ich als erstes mit denen mache, ich stärke dieses Ich. Das heißt, was ist das, was er kann? Was ist, was er möchte? Das weiß er schon gar nicht mehr. Er weiß nicht, was er eigentlich wirklich will.
Und das finde ich eine ganz spannende Herausforderung, weil dieses Ich weiß eigentlich gar nicht, was meine Bedürfnisse sind. Ich weiß vielleicht auch gar nicht, was ich besonders gut kann oder wofür ich gemocht werde oder so. Frag mich, also ich bin jetzt das Opfer, was machst du mit mir?
Nein, nein, also ich frage schon genau und ich bin dann, es ist wirklich ganz kleinschrittig. Was hat er gerne gemacht? Was hat er früher gerne gemacht? Wo kam und wo hat er Spaß gehabt? Und das ist ganz süß. Ich sehe das an den Augen, ich sehe, wie der sich anders hinsetzt, wenn die erzählen, was sie gern gemacht haben. Ich habe so einen Fall gehabt über Jahre.
Aber wir reden jetzt nicht nur über Sex gern gemacht, sondern alles Mögliche.
Nein, es geht mir darum, den Mann oder auch ob das eine Frau, die Person als sich zu stärken, das Ich von denen zu stärken. Zu sagen, das haben sie gerne gemacht. Es geht ja, weißt du, darum, dass die in eine Autonomie kommen. Nämlich,
das verstehe ich.
Das ist so wichtig.
Aber nochmal, wenn du fragst, was haben sie früher gerne gemacht, dann meinst du nicht nur sexuelle Sachen, sondern du meinst auch Kochen. Spazieren gehen, Modelleisenbahnen anmalen.
Genau, es geht darum, den ganzen Menschen zu stärken.
Okay, okay, okay.
Weißt du, der hat ja was mitgebracht. Dies ist alles verschüttet, das ist eben Trümmerhaufen, das ist wirklich verschütt gegangen. Aber es ist wichtig, dem zu sagen, er ist ja das, wie er ist, ist auch gut so. Das ist immer das Wichtige.
Absolut.
Und das, weißt du, und du kannst doch keinen Sex haben, wenn du dich selber das Gefühl hast, du bist das letzte Stück vom Schwein. Was willst du denn da auf die andere Seite bringen? Das ist ja nicht nur unsexy, sondern du fühlst dich selber ja nicht gut. Und man muss an diesem Fall auch mal sagen, das habe ich ja auch bei den Damen, die so sich so fühlen, die wollen alles machen. Die wollen der perfekte Partner sein, die wollen einen guten Job machen, alles. Und verabschiede dich von dem Gedanken, dass du für alles zuständig bist. Aber das sozusagen richtig mit denen zu trainieren, und ich habe einen so einen wunderbaren Fall, den habe ich, glaube ich, 4 Jahre, den Herrn, immer mal wieder größere, kleine Abstände. Ich sag dir, das ist mein absolutes Masterpiece.
Ja.
Der war wirklich so klein.
Lieblingsschüler, ja, so, Musterschüler.
Ja, wirklich. Der hat sich so emanzipiert, der hat den Job jetzt irgendwie so langsam abgewickelt, zwar klar, hat ein Hobby entwickelt, wo der so Spaß hat. Der kommt da rein, der ist aufgeblüht. Für die Frauen natürlich irgendwie blöd. Stopp, halt, was ist denn da jetzt los?
Naja, gut.
Aber jetzt hat sie die Möglichkeit, entweder sie macht mit, sie ist Teil der Lösung oder sie ist Teil des Problems. Und man fürchtet, sie ist Teil des Problems. Aber er hat sich so emanzipiert, er lässt sich das nicht mehr bieten. Aber nicht, weil er zu Hause aufgetrumpft hat, sondern hat liebevoll gesagt, du, das und das mache ich. Er hat vom ersten Mal angefangen zu reden, da hat sie schon gesagt, ja. Falls sie nicht, so. Und dann hat er angefangen zu handeln.
Aber spannende Frage. Du redest also auch über Hobbys, über Sachen, die so Freude machen oder so.
Ja.
Ist es so, wenn ich jetzt feststelle, ach man, früher habe ich so gerne Zinnsoldaten bemalt, das habe ich dann irgendwann eingestellt und ich fange jetzt wieder an, dieses Hobby zu reaktivieren und es macht mir auch Freude, kommt dann automatisch die Freude an anderen Dingen auch mit? Also wenn ich dann wieder so vor meinen Zinnsoldaten sitze, stellt sich dann auch mal wieder eine Erektion ein.
Ja, das ist gut, dass du sagst. Nein, ja, das kann ja sein. Wichtig ist erstmal, dass er Zeit für sich nimmt und erstmal wieder Gefallen findet, auch autonom allein mit sich zu sein. Das finde ich schon so wichtig. Und nicht immer nur in so einer Warteposition, einer Warteschleife. Was kann ich jetzt tun? Was wird sie freuen? Ich würde erstmal anfangen, das ist das, was wir immer machen, Hajo. Ich frage dann so Dinge wie, was hat ihnen früher Spaß gemacht? Ja. Und warum? Weil wir haben ja immer noch das Thema Lustlosigkeit, Erektionsproblematik, Lustlosigkeit. Weißt du, warum? Ich möchte ihn da oder sie, wie auch da sitzt, hinkriegen zu dem Gefühl, was ihr Freude macht. Und da frage ich nach den Gefühlen ab. Und wenn sie sagt, ich habe ganz viel Spaß beim Tanzen, er sagt, ich bin gerne guter Tänzer gewesen, früher. Dann ist erst die Frage, warum macht es nicht mehr?
Ja.
Und dann ist die Frage, was macht es mit ihrem Gehirn? Was hat es gemacht? Eine Freude. Was löst eine Freude aus? Er sagte, ich habe da so viel Spaß gehabt. Wichtig. Und es hat mich so genossen. Diese beiden Faktoren sind dir total abhanden gekommen. Und du kannst ja nicht denken, du hast einen geilen Sex, auf Deutsch gesagt, wenn du weder Spaß noch Genuss hast und es funktioniert nicht mehr. Wie
und
soll
bei Tanzen
es?
Würde ich dann auch noch sowas wie Körpergefühl
ja, Gefühl, natürlich.
Spielt ja auch nochmal eine Rolle.
Ja,
ne?
Klar, aber wenn du da wieder reinkommst, es geht um die Reaktivierung dieses Gefühl und es vor allem um des Menschen. Wieder das Ich stärken, das ist so wichtig. Und dann, wenn ich sage, diskutieren ist eins, handeln ist das andere. Es geht um die Verführung. Warum rufe ich nicht an, pass mal auf. heute Abend um 18 Uhr habe ich einen Platz beim Italiener, komm doch da einfach mal hin. Mach doch mal wieder, damit sie sagen, ups, was ist denn da los?
Ja, was will der?
Ja, aber weißt du, das ist doch eine Möglichkeit.
Aber das finde ich die wahre Herausforderung. Also jetzt kommt in diesem Fall der Herr zu dir und ist halt so ein bisschen abgeluscht und du fängst dann an, ihn so aufzubauen und ihn wieder in die Autonomie, in die Selbstwirksamkeit
auch
zu kriegen.
Auch in die Solo-Sex, wieder Solo-Sex. Fragen, wie es macht beim Pornografie, was macht er, können wir das verändern? All diese Dinge, die er mit niemandem bespricht.
Was macht die Person, in diesem Fall die Frau, die zu Hause sitzt und sich an diesen Luschi so gewöhnt hat, wenn der auf einmal deutlich breitschultriger und selbstbewusster daherkommt und sagt, pass mal auf, Hase, nächstes Wochenende ist Zinssoldatenbörse in Bad Bebra, da will ich hin. Und sie sagt, nein, nix, du bleibst zu Hause und putzt die Fenster. Und so, also das ist ja für die Beziehung eine ganz neue Dynamik.
Yes, yes. Und das ist aber die Chance. Risiko? Ist die einzige Chance. Ist Risiko, aber ist die einzige Chance. Denn der kann ja nicht so weiterleben, außer oder sie ist dann weg.
Ja.
Weil sie hat natürlich auf so einen Schluff zu Hause auf Dauer keinen Bock. Also ist doch der Fitnesslehrer oder der Kollege XY. Das ist seine Chance. Und die Chance kann man zusammen erarbeiten, Hajo.
Aber du musst ihm dann auch klar machen, dass dieses Risiko besteht. Wenn er also als der neue, der selbstbewusste, bewusstere Mensch in die Beziehung geht, besteht die Gefahr, dass die Partnerin sagt, sorry.
So will ich dich nicht.
Den will ich nicht.
Ist mir zu anstrengend geworden.
Den Hauselfen, der in der Schürze hier rumspringt.
Dobby, wie bei Harry Potter.
Wie bei Harry Potter. Ja. An den muss ich immer denken
Hauself.
Mit seinen Socken.
Ja.
Okay, und wie würdest du die, kann man das in Zahlen ausdrücken? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Beziehung dann nochmal so einen zweiten, dritten, vierten Frühling erlebt? Und wie hoch ist die Gefahr, dass man sich trennt?
Ja, also sag mal so, ich finde, das war ja kein Zusammenleben mehr, dieser Fall. Und den haben wir öfters. Das war ja nebeneinander herleben, nebeneinander hervegetieren, weil dieser Fall jetzt, der war so schlecht drauf, das war kein Leben mehr so. Das heißt, die Chance, die da ist, kann ja nur genutzt werden, wenn er auf der anderen Seite auch sagt, ach Mensch, ja eigentlich, ach komm. Denn das Gehirn, das haben wir ja schon gelernt, das Gehirn möchte ja eigentlich immer eine, dass es so bleibt. Aber unser Gehirn, das vielleicht möchte ich das nochmal ganz kurz erklären, das ist auch eine Chance. Weißt du, wir sagen ja immer, wir sind bis im hohen Alter, sind wir lernfähig. Ja, und der Professor Hüther, der ist ja so ein toller Neuropsychologe.
Gerald Hüther.
Ja, der ist groß, also großer Neurologe und Gehirnforscher. Der hat neulich was Wunderbares gesagt, deswegen möchte ich es hier mal wiederholen. Weißt du, wenn du im Alter denkst du mal, ach, jetzt ist es so, jetzt wird das zu Ende abgelebt. Nein, du kannst, das Gehirn liebt ja auch Veränderung und das Gehirn verändert sich, wenn du Dinge tust mit Spaß und Freude und oder Hingabe ist das richtige Wort. Lern Japanisch, der hat, glaube ich, ein anderes Beispiel gehabt. Du gehst zur Volkshochschule und die Kumpel sagen, ja, du Alter, hast die nicht mehr alle. Und der sagt, naja, ich mach's wie meine grauen Zellen. Dann passiert nicht viel, dann bist du im Gehirn im Routine geblieben. Du latschst dahin und machst so. Wenn du dich aber in eine junge, vielleicht eine Frau, Japanerin verliebst, die vielleicht 10, 15 Jahre jünger ist und auf einmal bist du gefordert und hast Spaß, dann ist das Gehirn anders gefordert. Das heißt, dann ist die Chance, dass sich diese Synapsen bilden, die sind dann da. Nicht, wenn du den Routinebetrieb machst. Die, weißt du, bei den Muskeln kannst du sagen, ich habe jeden Tag, mache ich 10 Gewichte, der Muskel ist ja nicht so schlau, der macht das dann, der wird härter davon. Das Gehirn lässt sich davon nicht sozusagen nicht beeinträchtigen. Aber wenn du irgendwas mit Hingabe und Freude machst, dann hast du die Chance, dass du dich nochmal weiterentwickelst. Und das sind so Dinge, die ich auch wirklich mit denen bespreche.
Ich nehme aus dieser Folge mit, wenn ich Japanisch lernen will, sollte ich mir eine deutliche... okay, ich glaube, das müssen wir nochmal genauer besprechen. Das war Ihr Lieblingspodcast. Ich frage für einen Freund, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir aus den ganz vielen tollen Folgen, die wir gemacht haben, ein Buch zusammengebastelt haben. Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren, liebe Katrin. Wir beide, also du zumindest, strahlst mich an von diesem Cover. Ich sehe so aus, als hätte ich 48 Stunden lang durchgearbeitet.
Schon klar, du hältst ja so leid. Ja, du, Mister, wir sagen nächstes Mal, hallo, hajo, Mr. Ten Times, ist doch auch klar, hajo, oder?
Willst du mich beleidigen, Ten Times?
Ach so, entschuldige, okay. Oh Gott, ja, entschuldige.
Bis zum nächsten Mal, tschüss Katrin.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Ein Podcast von Funke.